Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Einführung des Presbyteriums. Heute, Festakt. Und dann sitzen wir hier, wir paar Hanseln. Sie können das gar nicht sehen zu Hause. Und manch einer denkt, das soll jetzt Gottesdienst sein, dass wir da die letzten Wochen, Monate so abziehen. Vielleicht manch einer, der auf der Couch sitzt und sagt, oh, mir fehlt das. Diese Woche Rückmeldung bekommen. Wie könnt ihr als Kirche, wie können wir überhaupt selbst aus der Gemeinde stimmen, Gottesdienst feiern, präsenzmäßig. Wie unverantwortlich. Und es stellt sich die Frage, wenn wir das nicht dürfen, was ist dann eigentlich Gottesdienst? Was bedeutet uns Gottesdienst? Und dann habe ich im Ohr noch, was meine Frau erst die Tage sagte, wo wir so auf das Jahr zurückschauten. Und sie meinte, jetzt ist es nicht mehr lange. Dann war ich ein Jahr lang nicht mehr im Gottesdienst. Und ich geschluckt und so, wow, stimmt. Für die aus gesundheitlichen Gründen aufgrund von Corona nicht in den Gottesdienst gehen können, nein, Präsenzgottesdienst, oder für die nicht gehen können, weil sie irgendwie auf die Kinder aufpassen müssen, weil wer anders was im Gottesdienst tut, für die ist es jetzt schon eine längere Zeit, wo sie nicht hingehen konnten. Und es stellt sich die Frage, was ist Gottesdienst? Noch vor der Corona-Zeit waren so Stichworte hier in der Gemeinde. Oh, unser Gottesdienst, das ist doch Zentrum des Gemeindelebens. Aha, da haben wir schon ziemlich lange kein Zentrum des Gemeindelebens mehr. Was macht ein Christsein, ein Leben aus? Was ist Gottesdienst überhaupt? In unserer Fragen, unser Ringen und darum auch gerade in den letzten Monaten hinein dieser Text, der jetzt kommt. Und Paulus Antwort, was ist Gottesdienst? Wie sieht er eigentlich Gottesdienst? Und wunderbar passend zu diesem Thema. Es ist Predigttext für heute und wir haben auch heute die Einführung des Leitungskreises des Presbyteriums und es passt auch herrlich für diese Kandidaten, die da angetreten sind und natürlich für jeden anderen, der aktiv ist in der Gemeinde und auch für den, der als Christ leben will und sich fragt, was bedeutet das? Nun, schauen wir hinein, Römer 12, die Verse 1 bis 8. Gewaltig langer Text, könnte man ziemlich lange drüber reden, ich versuche es so kurz wie möglich zu machen. Lesen wir erstmal. Ich, schreibt Paulus, habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Das ist der wahre Gottesdienst, ne? Kurze Unterbrechung. Also nicht diese ganzen Diskussionen darüber, moderne Lieder oder endlich mal wieder Orgel oder Chorgesang. Welche Bibelübersetzung lesen wir überhaupt? Nein, er sagt, das ist der wahre Gottesdienst und fordert uns heraus an dieser Stelle. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden einzelnen von euch zu nüchternen Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe, zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorglich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, Barmherzigkeit übt, steht hier, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkünde. Amen. Das, was wir hier hören, seine Vorstellung von Gottesdienst, der wahre Gottesdienst, betrifft nicht nur eine bestimmte Zeit in der Woche, betrifft noch nicht mal eine bestimmte Zeit am Tag, sondern unser ganzes Leben. 24 Stunden, 7 Tage die Woche, jede Begegnung, jeder Bereich unseres Lebens, ob gesehen von der Gemeinde, ob gesehen von der Familie, ob gesehen von den Kollegen und den Kolleginnen oder nicht, spielt keine Rolle. Alles soll Gottesdienst sein. Nun, was macht diesen Gottesdienst aus? Wir schauen erst konkret auf 3 Punkte, was diesen Gottesdienst, dieses Leben als Gottesdienst ausmacht und dann nochmal spezifisch dieses Dienen, Gott dienen in der Gemeinde, in seinem Körper, seinem Leib, auch nochmal 3 Punkte anzuschauen. Also 3 Punkte, erst generell das Leben als Christ, Leben als Gottesdienst und dann nochmal. Das Erste, was wir erkennen hier, was uns anspringt förmlich, ist Leben als Gottesdienst, als sich Gott hinzugeben, beginnt und ist eine Antwort auf etwas, nämlich auf Gottes Erbarmen. Das ist das Entscheidende. Mehrere Kapitel, die ersten Kapitel des Römerbriefes, 1, 2 hat er das Problem sozusagen geschildert, 1, 3 so, Kapitel 2, 3 vor allen Dingen. Und dann legt er aber in Kapitel 3 los und schildert mehrere Kapitel lang, was Gott getan hat. Die Barmherzigkeit Gottes, sein Erbarmen. Und jetzt, ab Kapitel 12, fängt er erst an zu sagen, und deswegen lebt ihr, liebe Christen. Wichtig, und deswegen erinnert er auch nochmal, durch die Barmherzigkeit Gottes sage ich euch, aufgrund des Erbarmens von Gott, ermahne ich euch jetzt folgendermaßen zu leben. Und das ist wichtig, dass wir begreifen, es beginnt mit der Barmherzigkeit Gottes. Sie ist nicht nur Vorlage in Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, sondern sie ist auch die Kraft, aus der so ein Leben überhaupt entspringen kann, wo ich mich selber als Gott dienend verstehe. Wenn ich nicht aus der Barmherzigkeit Gottes lebe, wie es hier heißt, mein Leben als Antwort, dann wird alles falsch. Entweder verstehe ich nicht, was Paulus gleich schreibt, dann wirkt es zu abgefahren. Also er schreibt über Opfer, über Hingabe. Und ich sage, das kann er nicht so meinen, das ist übertrieben. Oder es wird falsch. Falsch in diesem Sinne, dass ich aus eigener Kraft es tue. Dass ich nicht als Antwort mache, sondern um Gott was zu beweisen, um mir was zu beweisen. Und dann wird es hart, dann wird es krampf, dann wird es hart anderen Leuten gegenüber. Die Barmherzigkeit Gottes ist die Basis eines Lebens, das sich als Dienst Gottes versteht, an Gott versteht. Sonst wird alles falsch und kaputt. Ich mache mich selber kaputt und die Menschen um mich herum. Deswegen gilt es, an diesem Punkt zu beginnen. Und wer merkt, ich habe Probleme mit der Barmherzigkeit Gottes. Manchmal sagt mir das gar nichts. Mich berührt das gar nicht mehr. Er sollte vielleicht nochmal die ersten Kapitel studieren, bevor er bei Kapitel 12 des Römerbriefs anfängt. Und das sage ich auch mir. Immer wieder gilt es, da anzufangen. Wenn wir merken, wir haben keine Hingabe, keine Leidenschaft, dann gilt es zuerst, zu ihm zu gehen, zu Jesus. Das zu schauen, was er getan hat. Und zu erkennen, wer ich bin, wer er ist, was Gott in Jesus getan hat, was er für mich getan hat, bevor ich überhaupt darüber nachdenke, was ich für Gott tun kann. Also der erste Punkt ist, Leben als Gottesdienst ist immer Leben als Antwort. Antwort auf die Barmherzigkeit, auf das Erbarmen Gottes. Dann zweitens, und da sagt er dieser steilen Satz, ist Leben als Gottesdienst betrachtet immer Opfer. Man könnte auch sagen, besser vielleicht Hingabe. Ne? Opfer ist ja in der jugendlichen Sprache mehr anders konsultiert, als damals die Opfer verstanden haben. Hey, du Opfer. Wenn man das so hört, ist es mehr so ein Schimpfwort geworden. Aber eigentlich bezeichnet es Hingabe. Hingabe, und es beneint das ganze Leben betreffend. Hier ein Text dazu, da heißt es: Und nun sollt ihr euer ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen, als ein lebendiges und heiliges Opfer. Lebendiges und heiliges Opfer. Interessant ist, dass er hier mit dem Körper beginnt. Ich glaube, in unserer Übersetzung kann man es gar nicht so genau lesen. Da heißt es euer ganzes Leben, das ist schon eine leichte Übertragung. Eigentlich sagt er richtig, euren ganzen Körper hingebt. Und das ist die erste spannende Sache. Er beginnt mit dem Körper und sagt, gebt euren Leib hin, euren Körper. Er meint also, Gottesdienst ist nicht nur was im Kopf, nicht nur was Innerliches, nicht nur eine spirituelle Sache, im Sinne, dass ich irgendein Gefühl habe oder ja, eine innere Begegnung. Ja, das gehört dazu, aber es meint auch unseren Körper. Die Bibel sagt, mit allem, was dazugehört, meint Essen, meint Sport, meint Bewegung, alles mit unserem ganzen Sein, Körper, Seele, Leib, allem sollen wir Gott die Ehre geben. Und dann sagt er, und das gebt hin als ein Opfer. In damaligen Kultur ist natürlich Opfer noch ein stärkeres Wort gewesen und jeder hatte was vor Augen. Tiere, die hingegeben werden, das heißt, die werden geschlachtet, die sterben irgendeinem Gott zur Ehre. Und er sagt hier, ihr sollt euch nicht schlachten, ihr sollt euch nicht fertig machen, sondern ein lebendiges Opfer. Schon etwas, was hingegeben wird, aber lebendig, höchst lebendig, zur Ehre Gottes. Aber hingegeben, ganz. Ein Opfer heißt immer, das ist eine ganze Sache. Man kann sich nicht nur ein bisschen opfern. Ja? So eine Ziege damals, oh, den Schwanz könnt ihr haben. Okay, nein, war damals nicht. Sondern wenn, dann hieß es mit dem ganzen Leben. Deswegen ist es eine radikale Sprache. Und es fordert uns heraus. Mit allem. Jedem Bereich. Dieser Text lässt uns ganz schön rotieren. Und es trifft uns, wenn man darüber nachdenkt. Denn es heißt, ein Christenleben besteht nicht zuerst darin, dass wir uns Gedanken machen. Auch nicht unseren Worten und Reden. Und gerade wenn es daran geht, hier Leute, die Verantwortung tragen, oder Leute, die Pfarrpersonen werden oder so. Priestertum aller Gläubigen, besteht nicht im Reden, sondern zuerst im Opfern, im Hingeben. Ich habe ein Zitat von Luther mitgebracht, alte Sprache, aber es drückt das ein bisschen aus. Wir haben hier gesagt, Priestertum, ne, denkt da nicht nur an die sakralen Pfarrer, Pfarrerinnen, Priester, sondern der hat da alle Menschen, alle Christen vor Augen. Der Titel des Priestertums ist herrlich und bald genannt und gerühmt von jedermann. Aber das Opfern ist seltsam. Da graut jedermann vor. Denn es gilt Leben, Gut, Ehre und Freunde und alles, was die Welt hat, gleich wie es Christus gegolten hat am Heiligen Kreuze. Da will niemand hinan, dass er Tod für Leben, Pein für Lust, Schaden für Gut, Schande für Ehre, Feinde für Freunde wählen soll. Denn so hat Christus getan am Kreuze uns zum Exempel. Und man soll dennoch solches alles tun, nicht für sich selbst, noch zu seinem Nutzen, sondern seinem Nächsten zu Dienst und Gott zu Lob und Ehren, wie Christus seinen Leib geopfert hat. Da will keiner ran an diese Opfersprache. Wer will das schon? Da, wo es schwierig wird. Opfern heißt, sich hingeben, gerade dann, wenn es auch anstrengend ist. Mich haben diese Verse neu getroffen, überhaupt diese Formulierung. Bin ich bereit, mich hinzugeben? Für meine Gemeinde? Für meine Mitarbeiter? Für meine Familie? Für die Menschen, die mir am Herzen liegen? Es gibt manche Leute, die mir am Herzen liegen, wo ich so wünsche, dass sie Gott kennenlernen. Aber bin ich bereit, dafür Opfer zu bringen? Unbequemlichkeiten auf mich zu nehmen? Oder denke ich, es müsste ja auch irgendein bequemen Weg gehen und Gott kann ja mal in die Pötte kommen. Aber vielleicht will er sagen und auch, ja, was bist denn du bereit dafür zu geben, dass andere Leute mich kennenlernen? Du willst deinen Kurs weiterleben, ein Leben ohne Opfer. Hey, ich habe mich ganz gegeben, wie sieht es bei dir aus? Und ich merke, es trifft mich. Wie oft diene ich doch nur meinem Bauch, so als Paulus an anderer Stelle gesagt, mir selber möchte, dass Gott mir begegnet mit seiner Liebe, es tut so gut. Aber mich selber hingeben, ganz. Bereit sein, von allem loszulassen. Auch schwere Wege zu gehen, schwere Entscheidungen zu treffen. Dran zu bleiben, auch wenn es schwierig ist. Das heißt, ein Leben als Opfer. Lebendig, heilig, ganz Gott gehörig, aber doch in Hingabe. Und er nennt noch eine Eigenschaft dazu. Und dieses Leben geschieht auch im Umdenken, nämlich orientiert an den Maßstäben Gottes. Nicht deine Vorstellung von Hingabe, sondern orientiert an dem, was er gut findet. Und hier schwingt etwas Interessantes mit. Nämlich eine zutiefst positive Sache schwingt damit, die er da bezeichnet. Könnt ihr sagen, okay, ein Leben als Opfer, das heißt, ich muss auf alles Mögliche verzichten, fällt uns vielleicht als erstes ein. Aber er sagt, nein, die Maßstäbe sind anderes. Nicht auf was Größte kannst du verzichten, das kommt vielleicht mit sich mit, dass wir auf Sachen verzichten, aber nein. Er sagt, prüft, was der Wille Gottes ist und ändert euer Denken. Lasst es durchdringen von der Wahrheit Gottes. Lasst euren Sinn erneuern, damit ihr in seiner Weise denkt und prüft, ob eine Sache gut ist, wohlgefällig oder vollkommen. Es ist gut, das, was ich denke, was ich tue, was ich vorhabe, was ich dem Menschenjenigen sagen will, wie ich die und die Sache, das Problem lösen möchte, die Aufgabe, die ich herangehe. Es ist gut, was ich eigentlich da tun will, sagen will, denke. Und die nächste Sache, die er nennt, ist, macht es Freude, Gott Freude. Manche Sachen sind ja gut, kann man nichts gegen einwenden. Und das ist die nächste Messlatte sozusagen, die wir anlegen sollen. Macht es Gott Freude, hat er Freude dran. Und da gibt es ja manche Sachen, die sind gut, wo man sagt, okay, jetzt hätte Gott vielleicht an was anderem Freude. Okay. Und dann sagt er sogar noch was. Und ist es vollkommen? Das Wort, das nutzen wir wenig. Die Bibel, auch das Neue Testament, ist nicht ganz so sparsam damit. Auch im Verhältnis, auch wenn es um uns geht, unser Leben. Jesus selbst hat es gesagt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und das sagt er interessanterweise im Kontext der Bergpredigt und auch der Feindesliebe. Und da merkt man, hier schwingt mit nicht nur irgendwie vollkommen in seiner Moral, sondern er meint vollkommen wie der Vater im Himmel wieder Barmherzigkeit. Der Vater liebt alle, auch die, die nichts mit ihm zu tun haben wollen. So liebt ihr auch einander, auch die, die nichts mit euch zu tun haben wollen, durch Verachten, durch Angreifen, die Böses wollen. Vollkommenheit geht auch in diese Richtung. Auch ja, Heiligung, wie unser Leben leben, wie unser Charakter sich entwickelt. Ein Zitat von Werner de Boer an dieser Stelle. Wähle prüfend jetzt in deiner Lage das Gute. Frage mit Ernst, womit du Gott jetzt gefallen kannst und bleibe nicht bei dem stehen, was eben noch ausreichen mag. Greif nach dem Vollkommenen. Im Prinzip schwingt hier mit diesem Vollkommen. Bleibt nicht an der Stelle stehen, sagt nicht, oh, jetzt ist doch ganz cool, ich lebe doch ganz klasse. Das Leben eines Christen ist ein Leben des Wachsens, nicht des Stillstandes, nicht der Stagnation, sondern es geht immer weiter zu schauen. Paulus selber hat an anderer Stelle geschrieben, ich habe es noch nicht ganz ergriffen, sage ich ganz ehrlich. Das Ziel noch nicht erreicht, aber ich jage ihm nach, als ob ich es ergreifen könnte. Ich will nicht stehen bleiben. Ich will mich ausstrecken, immer wieder nach ihm und nach seinen Zielen. Auch für mein Leben, für mein inneres Leben, meinen Charakter und aber auch mein Handeln, wie ich anderen begegne. Also, die drei Punkte für ein Leben, das sich als Gottesdienst versteht allgemein. Es lebt immer aus der Barmherzigkeit Gottes. Es fängt da an, was Gott für mich tut. Es versteht sich als Opfer, als Hingabe an die Menschen um uns herum, an Gott selbst und misst sich an dem, was Gottes Maßstab ist, nämlich das Gute, was Gott freut und an der Vollkommenheit. Und jetzt gehen wir noch ganz kurz in die Konkretion der Gemeinde. Und auch da hat er spannende Herausforderungspunkte für uns. Wenn ich mich nur in eine Gemeinde einbringe, und das ist ja auch Gottesdienst, generell, wie bringe ich mich in diesen Leib ein? Mit was? Dann fängt ihr an mit der erstens mit einer nüchternen Selbsteinschätzung. Ich rufe euch daher auf, jeden Einzelnen von euch dazu auf, nüchtern zu sein. Nüchtern in seiner Selbsteinschätzung. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Und zwar dem Maßstab des Glaubens gemäß. Das ist doch interessant, dass er damit anfängt, dachte ich, ne? Wir ermutigen uns oft gegenseitig, hier tätig zu sein, einzubringen. Und er sagt als erster Stelle, seid nüchtern. Haltet mal nicht zu viel von euch. Fasst euch an eure eigene Nase und guckt erstmal und legt dann nicht die Maßstäbe dieser Welt an. Leute, in der Gemeinde, in dem Leib Christi, in seinem Denken, da gilt nicht das, was wir vom Menschen sind. Da gilt nicht das, was wir erreicht haben im Beruf oder Familie, wie schlau wir sind, wie stark wir sind. Da gilt nicht, wie begabt wir sind vor den Menschen. Es gilt nicht, was wir alles schon erreicht haben in unserem Leben. Wie groß meine Familie ist oder wie klein. Wie groß mein Freundeskreis ist. Wie viel Geld ich auf dem Konto habe. Auch was in meiner Zeit ich schaffe. Das zählt hier nicht. Gott hat andere Maßstäbe. Und deswegen ruft er uns als erstes zur Nüchternheit auf. Weil wir immer wieder in diese Falle tappen. So ticken wir. Wir bringen das auch ein. Wir meinen, wir sind wer, wenn wir haben. Was vorzuweisen haben. Voreinander auch. Er sagt, hey, bleibt mal ganz nüchtern. Anfang ganz nüchtern. Haltet euch mal nicht zu groß. Das ist eine gute Basis. Für alles einbringen im Dienst. Und das ist eine gute Basis für alle, die Gemeinde leiten wollen. Haltet euch mal nicht so für ganz groß. Ne? Bleibt mal ganz cool. Bleibt auf dem Teppich. Und dann sagt er als nächstes, bevor er überhaupt zu irgendwelchen Begabungen kommt, und dann erkennt, dass ihr einander braucht, Leute. Er redet vom Körper. Hey, ein Körper besteht aus vielen Teilen, wie der Leib. Und jeder hat seine Aufgabe, aber wir brauchen auch einander. Wieder ein spannender Punkt. Der andere, die andere ist wichtig für dich, für mich, für alle. Nicht nur die Tonangeber, nicht nur die, die den Mund aufmachen können und was sagen können. Jeder ist wichtig. Nicht nur die Körperteile, die wir sehen an einem menschlichen Körper, sondern auch die Körperteile, die wir verstecken, sind sehr wichtig. Selbst die, die in uns liegen, die kein anderer sehen kann, auch nicht mehr wir, sind wichtig für unsere Funktion. Und so ist es auch in einer Gemeinde. Es gibt unscheinbarere Typen, genauso wichtig für jeden anderen. Der, den du gut leiden kannst, genauso wie der, der dich total nervt, sind alle wichtig im Leib Christi. Deswegen sagt er als erstes, also erst nüchtern, jetzt als zweites, gilt es ein Ja zu dieser Familie zu finden. Hab ein Ja zu jedem. Heiß ihn deinem Herzen willkommen. Das ist ein biblischer Ansatz. Hier passt es mir nicht, hier bringt es mir nichts, hier, ich gehe woanders hin, das ist nicht so der Ansatz, sondern okay, ja, ja zu dieser Meute von widerspenstigen Frauen und Männern und ich bin dabei, bin wahrscheinlich auch nicht immer der einfachste Lebensgenosse, aber ja, da gehöre ich hin und da will ich dienen. Ja zur Familie Gottes. Ich finde das herrlich, dieser Ansatz. Er kommt mit diesem Bild des Leibes, nicht weil er sagen will, im Sinne von hier, was hast du zu bringen, Großes oder so. Natürlich kommt er da auch noch hin zu den Gaben. Sondern er sagt erstmal, du brauchst die anderen. Du brauchst die anderen. Finde ich ein herrlicher Gedanke. Und dann kommt er als nächstes natürlich und die anderen brauchen auch dich. Und das, finde ich, ist auch eine wichtige Sache. Und ich komme gleich dazu, ich will noch eins bringen. Ich kenne die selber, die Impulse, und ihr kennt sie vielleicht auch. Wenn es schwierig ist und nervig ist und wir haben ein schwieriges Jahr hinter uns, dann denken wir manchmal, ach, ich schmeiß alles hin. Aber er erinnert uns daran und sagt, hey, passt mal auf, in einem Körper kann auch nicht einer sagen, ich schmeiß alles hin. Dann geht ein wichtiger Teil flöten. Und vielleicht schadet es das dem ganzen Körper. Du brauchst die anderen. Vielleicht gerade die, die dich nerven. Die anderen brauchen dich. Auch wenn sie vielleicht gerade genervt sind. Schön, wenn sie Dankbarkeit ausüben, dann merkt man das. Oh, ich bin gebraucht. Aber sie brauchen dich auch gerade da. In deiner Widerspenstigkeit oder vielmehr in ihrer Widerspenstigkeit. Und das führt uns zu den Begabungen. Da können wir nicht alle angucken. Ne? Das würde ein bisschen zu lang gehen. Er führt eine ganze Liste. Du hast etwas mitbekommen, jeder Einzelne hier. Und er hat sogar Sachen in dich hineingelegt, die du vielleicht gar nicht entdeckst. Es gibt auch Geistesgaben, die man erst entdeckt, während man mit Gott unterwegs ist. Und er zählt einige auf. Und genau die sollen wir auch einbringen. Und nicht nach anderen Sachen gucken. Er zählt auf wie prophetisches Reden. Das ist das Reden in Menschenleben hinein. Und er sagt, das soll es glaubengemäß geschehen. Dienend, motiviert durch Liebe, aus Barmherzigkeit heraus. Andere erbauend und zu Christus führend und nicht, um andere niederzumachen. Dann zählt er auf den praktischen Dienst. Finde ich klasse. Ich habe an so manchen gedacht in unserer Gemeinde. Ja, der sagt, ja, das ist mein Ding. Praktisch zu sein. Ja, und das ist nichts Schlechtes. Einbringen, nicht warten, bis andere das sagen oder erkennen. Ja, und manche erkennen es. Manchmal sind wir so wortlastig, das stimmt. Er sagt hier, wer praktischen Dienst hat, setze es ein. Die Gabe des Lehrens, Unterweisung zu geben in Schrift, der mache das. Die Gabe der Seelsorge, sich um andere zu kümmern. Seelsorger heißt immer ermutigen und ermahnen, heißt beides. Machen. Wer es hat, der tu es. Schaue, warte nicht, bis er gefragt wird. Natürlich gibt es Wege, offizielle Wege, aber man kann auch immer so dienen mit seiner Begabung. Wer materiell unterstützt, soll es aus uneigennützig tun. Das ist auch eine Gabe, wenn ich was zu geben habe. Vergesst das nicht. Unser Besitz ist eine kostbare Sache. Und dann, und darauf werden wir jetzt ein bisschen länger eingehen, aber auch nicht zu lang. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Hier steht Leitung bei Luther. Heißt, wer leitet in der Gemeinde, der soll es mit Eifer tun. Und das dachte ich, boah, das ist doch mal ein guter Startschuss und trotzdem auch eine Herausforderung. Manchmal braucht man beim Leiten einen langen Atem. Und manchmal kriegt man nur was gegen. Ne? Ich habe das erst die letzten Woche wieder erlebt, wo ich dachte, oh, wir stoßen was an und dann kommt erstmal so aber und dann denkt, ah. Und warum quäle ich mich schon wieder zu so einer Presbyteriumssitzung? Und jetzt auch immer noch per Videokonferenz. Und er sagt und fordert uns alle als Leitungskreis heraus, tut es mit Eifer, voller Hingabe, voller Begeisterung. Ihr habt einen Riesenjob, ihr dürft dienende Leiter sein. Das ist gigantisch. Und eifert euch selber immer, unterstützt euch. Und fühlt euren Puls, ob ihr noch mit Begeisterung dabei seid. Das ist herausfordernd, dachte ich, oh ja. Tu es mit Eifer. Nicht, oh, schwierig und nicht schon wieder Sitzung, sondern mit Eifer. Ich finde das eine schöne Herausforderung. Vielleicht ein gutes Wort auch, und das wir uns gegenseitig sagen sollten. Nicht als jetzt hier mal wieder Eifer, sondern auch zu sagen, hey, mir fehlt der Schwung. Was ist mit meinem Eifer? Um genau dem nachzuspüren, einander. Wenn wir merken, hey, es ist nur noch Last, es ist nur noch anstrengend im Leitungskreis, dann fehlt der Eifer. Das ist vielleicht das, was ein Bestandteil ist, eine unheimlich wichtige Sache für jemanden, der leitet. Woran liegt es? Und dem nachzugehen, bis wir wieder im Schwung sind, im Eifer sind, um dann gemeinsam streiten, leiten zu können. Also streiten im positiven Sinne, nicht gegeneinander, sondern etwas voranzubringen. Und es endet diese Passage, dieser Predigttext mit, und wer sich um die kümmert, die in Not sind, hier steht, wer Barmherzigkeit übt, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Barmherzigkeit, das Thema hatten wir in der Jahreslosung, und es wird uns das ganze Jahr begleiten. Ne? Da lohnt sich da mal reinzugucken, nochmal in den Gottesdienst. Ich finde es stark, es beginnt mit der Barmherzigkeit Gottes. Aufgrund der Barmherzigkeit Gottes ermahne ich euch. Und jetzt endet er in diesem Text mit, und wer aufgrund dessen Barmherzigkeit übt, nämlich sich erbarmt über die, die in Not sind, nicht weil er es fühlt, sondern einfach, weil er sich hingibt und weil er es als wichtig erkennt, weil ihm Gottes Erbarmen selber begegnet ist, der tut es aus fröhlichem Herzen, nicht mit Verbitterung, nicht, oh, die Not der Welt ist so groß, sondern fröhlich. Fröhlich der Not, um uns herum zu begegnen. Und so in diesem Sinne, auch hier, 3 Punkte. Nüchtern zu sein, nicht so groß von sich zu halten. Dann auf die Gemeinde zu schauen. Wir brauchen einander. Und dann mit seiner Gabe zu starten und sie fröhlich in den Dienst Gottes zu stellen. An diesem Punkt, wo ihn Gott hingestellt hat. Und sich zu freuen, wo andere Leute andere Gaben einzubringen. Und in diesem Sinne, lass unser Leben ein Gottesdienst sein. Selbst wenn wir nicht Gottesdienst feiern können, so wie wir es gewohnt sind, können unser Leben ein Gottesdienst sein. Gott ehren, Freude machen, Gutes bewirken und uns gegenseitig auferbauen. Amen.